Herzlich willkommen zum Podcast für Erlebnisanstifter. Damit es auf deiner Angebotswiese wieder fröhlich summt und dein Laden brummt. Durch eine naturorientierte Kommunikation, die Flügel verleiht, die Akkus von allen wieder auflädt, die Ressourcen schont und die gut fürs Klima ist. Sowohl im Business als auch privat. Mein Name ist Angela. Und nun lehn dich zurück, entspann dich und freu dich auf eine weitere Episode des Podcasts für Erlebnisanstifter. Hi und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Erlebnisanstifter, wo wir uns in der komprimierten Form heute zum letzten Mal vorläufig mit dem Thema Energieräuber in der Sprache und was hat Sprache mit Burnout zu tun, beschäftigen. In der ersten Episode ging es um müssen, möchten, wollen, ne? Und das Wort aber. In der zweiten Episode ging es um positiv und negativ. Und da lohnt es sich wirklich nochmal reinzuhören, weil das so komplett anders ist als das, was der Mainstream dir versucht zu verkaufen schon seit Jahren. In der darauffolgenden Episode ging es um den Unterschied zwischen Feststellungen und Fragen und was es mit dem Energiehaushalt zu tun hat. Und heute beschäftigen wir uns mit etwas Interessantem, für das ich mal noch nicht die Bezeichnung rausgebe. Vielleicht hast du schon mal beobachtet, dass wenn jemand hilflos geworden ist in seiner Kommunikation, dass er dann versucht, in die Extreme zu gehen. Also, dass er dann, wenn er versucht hat, vermeintlich wertschätzend und so weiter zu gehen und dass da damit nicht weiterkommt oder kein Gehör findet oder so, dass er dann entweder in die autoritäre Schiene rutscht, also preußisch, oder in die Chakra-Ebene. Ja, wir schaffen das, ne? Wenn schon das Boot am Sinken ist. Das kann ja auch wirklich sein, dass lange Sätze oder Fragestellungen, ne? Was hilft uns jetzt aus diesem Schlamassel rauszukommen, erst einmal die Leute in der Situation überfordern würde. Na, wenn ich zu schnell spreche, dann zwei Worte in einem. Kann ja sein. Also ich sage nicht, dass diese Sprache schlecht ist. Die Frage ist nur, inwiefern entspricht sie einer naturorientierten Kommunikation, die die Ressourcen schont. Und tatsächlich kann es sein, dass wenn das Boot am Sinken ist, dass wir schaffen das, halte durch, wirklich das Nachhaltigste ist, was man in dieser Situation sagen kann, weil man vielleicht selber keine weiteren Ressourcen mehr hat und weil die anderen mit ihren Ressourcen auch am Ende sind. Das kann ja durchaus sein. Und wenn es bewusst gewählt ist, ist das ja auch in Ordnung. Aber manche wählen das ja aus reiner Hilflosigkeit, weil sie merken, dass sie das Gegenüber nicht erreichen. Dann kam ihnen Burnout. Die Frage ist, warum erreichen sie das Gegenüber nicht? Und davor schauen wir uns noch an, warum fallen sie in diese Sprache wieder zurück? Nun, da gibt es auf YouTube von mir eine ganze Playlist. Also viele wissen auch nicht, was eine Playlist ist. Playlist ist eine Zusammenstellung aus aufeinander aufbauenden oder zusammenhängenden Videos. Auch ähnlich wie der Podcast, mit kleinen Episoden. Und da gibt es wirklich die sprachliche Zuordnung zu Chakra, zu Gehorsam, zu Storytelling und so weiter. Und das beruht auf einem psychologischen Modell von einem Professor der Psychologie, Claire W. Graves, der eben festgestellt hat, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide allein reicht nicht aus, sondern es gibt verschiedene Wertephasen, Bewusstheitsphasen, ich nenne sie Bühnen, weil im Englischen heißt es Stages of Awareness und Stages auch die Bühne. Und tatsächlich sind es gewisse Erlebnisbühnen. Und die greifen alle ineinander. Und das funktioniert ein bisschen so wie Super Mario oder andere Geschicklichkeitscomputerspiele, wo man erst einmal mit einem einfachen Level startet. Und um in das nächste Level zu kommen, muss man Aufgaben bewältigen, ne? Irgendwelche Monster besiegen oder Gräben überspringen oder so irgendwas. Also seine Geschicklichkeit trainieren. So, und dann kommt man ins zweite Level. Und ist man dann im zweiten Level, also auf einer neuen Ereignisbühne, da ist man also mit gewissen Kompetenzen gestartet. Und dann kommen auf einmal neue Dämonen oder Bomben oder Schwierigkeiten mit hinzu oder die Abstände, die man überspringen müssen, die Gräben werden tiefer oder irgendetwas. Und so ähnlich ist das auch bei diesem Modell. Man startet also mit einer, ich sag mal, gewissen Erwartungshaltung oder einer Hoffnung auf dieser Bühne, in diese Phase. Man erwirbt dort die Kompetenz, um vermeintlich dieses Bedürfnis in irgendeiner Form befriedigt zu haben. Und dann treibt man es aber so weit auf die Spitze, entweder als Einzelner oder als Kollektiv, dass das Ganze zu kippen beginnt. Und dann letztendlich in das Bedürfnis nach einer neuen Ebene oder einer neuen Phase mündet. Das ganze Ding hätte auch ein Ende, beziehungsweise es hat dann auch ein Ende, in dem Augenblick, wo wir uns aus dem Karma-Rad befreit haben. Das buddhistische Karma-Rad ist sehr simpel aufgebaut, nämlich es setzt sich zusammen aus emotionalen Anhaftungen und Ablehnung. Muss ich zwangsläufig haben. Wenn ich Blonde mag, muss ich natürlich Brünette in die Tonne klicken. Ne? Beuteschema beim Dating. Wenn ich Rosen mag, kann ich ja vermeintlich nicht gleichzeitig auch Orchideen, Maiglöckchen und so weiter mögen. Ne? So. In dem Augenblick, wo ich also eine emotionale Anhaftung an etwas habe, manchmal im Positiven, manchmal auch im Negativen, manchmal habe ich mich ja auch vielleicht an etwas Negatives emotional so gehaftet, dass ich das vermeintlich Positive gar nicht sehe. Also es lohnt sich nochmal in das Positiv-Negative reinzukommen. Ne? Also in das Förderliche oder in die Botschaft, die da eigentlich drin steckt. So, weil wir wollen ja nicht mehr im Positiv und Negativ denken. Und das tun wir in dem Augenblick, wo wir alle emotionalen Anhaftungen los sind. Das heißt nicht, dass wir keine Vorlieben mehr haben. Man hat nach wie vor noch gewisse Vorlieben und gleichzeitig hat aber auch vielleicht jemand Unblondes mal eine Chance. Oder vielleicht fällt halt auch jemand Brünettes bei einem vermeintlich in Ungnade oder sagt, naja, es war ein Experiment, hab was dabei gelernt, aber was hat es mit der Haarfarbe zu tun, ne, wenn sie morgen ihre Haarfarbe oder eher türkis färbt? So, also auch das, ne, Dinge nicht mehr an gewisse äußere Erscheinungsbilder zu knüpfen, weil heute kann man ja alles verändern. So, was und jede, zurück zu den Phasen oder Bühnen, jede Phase hat ihre charakteristische Sprache, auch ihre charakteristische Haltung. Du kannst jemanden, der in einer gewissen Phase unterwegs ist, beispielsweise in der Gehorsamsphase, wenn du dem versuchst, dialogisch zu begegnen, das kann der nicht. Dafür hat er keine Rezeptoren frei. Die sind noch nicht entwickelt, weil er dieses Bedürfnis noch nicht durchlaufen hat. Wenn du versuchst, ihm dialogisch zu begegnen, dialogisch bedeutet genau genommen schon die Vorstufe zu einer Kommunikation, die emotional losgelöst ist, hat 4 Schritte. Gibt es ein schönes Buch von mit einem Vorwort von Gerald Hüther. Dialogische Intelligenz, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, das ist genau genommen eine Sprachführung. So, und das können die anderen noch nicht. Und es kann also sein, dass wenn jemand versucht, in einem Publikum oder Teilnehmern in der dialogischen Haltung zu begegnen, vielleicht dessen auch selber noch nicht sicher ist und die anderen noch nicht reif dafür sind, dass der auf einmal zurückfällt in andere Muster, wo man sagt, wieso, was macht er jetzt, was ist jetzt mit dem und was ist jetzt mit dem? Ne? Es kann aber auch sein, dass er per se überhaupt nicht die Sprache seines Gegenübers spricht, sprich mit den vier Archetypen. Es gibt eine Episode, wo ich das auch Beispiel mit dem dominanten Menschen habe. Wenn mir jemand Dominantes, also der ist ja nicht dominant, wenn mir jemand gegenüber sitzt, den ich vermeintlich als dominant empfinde, der dominante Rollenmerkmale zeigt, wie gesagt, er ist es nicht, er hat nur diese Rollenausprägung aus unterschiedlichsten Gründen gewählt und ich demjenigen sage, hey, wie wäre es, wenn wir nach einer Lösung schauen, die alle deine Lieben berücksichtigt, guckt er mich mit großen Augen an. Noch extremer wird es, wenn ich jemanden, der beispielsweise eher der Introvertierte, der Angst vor Fehlern hat, ne, bei dem Details wichtig sind, wenn ich dem gegenüber sage, hey, wie wäre es, wenn wir gemeinsam schauen, wie wir aus diesem Problem Konfetti machen können? Der fragt mich entweder direkt oder über seine Körpersprache, ob ich noch alle Latten am Zaun habe. So, das heißt also, jemand, der vermeintlich in archaische Sprachmuster zurückfällt, zu den bekanntesten gehören eben autoritäre Sprachmuster und beispielsweise eben auch das Chakra, das ist noch eine Stufe drunter, zeigt einfach nur, dass derjenige hilflos ist, das Gegenüber zu erreichen. Er ist nicht so, er erscheint sehr hilflos. Ne? Also das ist seine einzige Möglichkeit, noch irgendwie zu versuchen, aus seiner Sicht den anderen zu erreichen. Andersrum bist du in dieser Situation, dass du merkst, du erreichst dein Gegenüber nicht, dass du dich wirklich fragst, wenn du beispielsweise eher so der Typ bist, der auf diese Antwort mit dem Konfetti, ne, der sagt, wie wäre es, wenn wir aus deinem Problem Konfetti machen, der das toll findet, der aber einen Vortrag vor Steuerberatern hält, dass das nicht die Sprache der Steuerberater ist. Oder andersrum, wenn du ein Steuerberater bist, und vor lauter Coaches, ne, die Konfetti lieben, die gerne auf der Bühne stehen und gerne selber im Mittelpunkt stehen, die die Abwechslung lieben. Wenn du als Steuerberater und Buchhalter vor denen einen Vortrag hältst oder versuchst, sie zu gewinnen oder auch im Networking oder so, dass du mal nicht steuerberaterisch sprichst, sondern dieses Konfettisch. Du kannst es ja durchaus sagen, du bist nicht der Held in der Konfetti-Sprache. Du kannst es ja vielleicht auch vorher einbauen, kannst sagen, okay, wer würde, und dann nimmst du diese vier Dinge, die ich in den vorigen Episoden schon erklärt habe, relativ am Anfang, ich weiß immer nicht genau, welche das war, oder du schreibst mir kurz eine E-Mail und sagst, was waren nochmal die vier? Du sagst, hey, wer von euch würde auf Formulierung der Lösung 1 reflektieren, alle mal melden, wer auf 2, wer auf 3, wer auf 4. Und dann hast du eine gewisse Mehrheit. In den meisten Fällen ist es nicht homogen, aber es gibt eine gewisse Mehrheit. Dann kannst du sagen, okay, ich versuche einfach mal mehr eure Sprache zu sprechen. Natürlich einerseits von der Mehrheit, aber das vielleicht auch dann mal noch sprachlich in die Erlebniswelt von den anderen zu übersetzen, die wichtigsten Dinge, damit ihr alle mit an Bord seid, damit ihr euch alle gesehen fühlt und damit ihr alle auch, ne, noch nachhaltigen Erlebnis davon habt. Eins nur vorneweg, meine Hauptsprache ist, und dann kannst du ja sagen, ich reflektiere am höchsten auf, wenn du jetzt beispielsweise ein Steuerberater bist, eine Lösung, bei der ich Schritt für Schritt die Ergebnisse nachvollziehen kann. So, und in dem Augenblick, wo du sagst, ich bemühe mich aber tatsächlich, eure Sprache zu sprechen, da Da werden ein paar Akzente drin sein. Es wird mir auch nicht immer gelingen. Also habt ein Einsehen mit mir, wenn da gelegentlich halt steuerberaterisch dabei ist. So, und schon ist das Eis gebrochen. Und vielleicht kannst du ja auch jemanden einbeziehen, kannst sagen, gibt es jemanden hier von denen, die auf, ne, Konfetti stehen? Eine Formulierung, die noch eingängiger ist. Und das, schwupps, hast du direkt die Bühne jemandem gegeben, der wird dich nie vergessen. Vielleicht kannst du auch sagen, hey, gibt es hier jemanden, der auf diese Formulierung die Lieben einbinden steht? Wie könnte man das noch zusammenfassen? Und schon bist du in einem Dialog mit dem anderen und in dem Augenblick, wo ein Dialog entsteht, schütten sich andere Hormone aus und der Betreffende verbindet sich mit dir. Natürlich kannst du, wenn du eher der Konfetti-Mensch bist, den Steuerberater dir gegenüber fragen, kannst sagen, wie würden Sie das jetzt eigentlich in Steuerberatersprache ausdrücken? So, und in dem Augenblick wiederholt er das für sich und wo er es für sich wiederholt, hat er schon den ersten Schritt zum Kaufen und Verbinden erledigt. Und schon sind wir in einer nachhaltigen Sprache. Das heißt, die nachhaltigste Sprache, die dich am meisten vor Energieräubern und dem Burnout schützt, ist tatsächlich die Sprache des Gegenübers zu sprechen. Und den anderen mit einzubeziehen. Aus dem Monolog einen Dialog machen. Und das ist auch das, weswegen ich Lives, weswegen ich genau genommen auch Podcasts nicht wirklich mag, weil mir der Dialog mit euch fehlt. Ich liebe es, Präsenz-Workshops zu machen. Die sind mit Gänsehautfaktor rauf und runter. Und da entstehen Emotionen und Verbindungen, auch der Betreffenden mit der Sprache, mit sich und letztendlich auch mit den anderen. Und da wird naturorientierte Kommunikation zum Erlebnis. Ich würde das gerne wieder machen, wenn du vielleicht eine Gruppe hast von Menschen, wo du sagst, wow, die können wir mal zusammentrommeln, 4, 5 Freunde oder Kollegen. Wir fahren mal nach Andalusien. Ich selber bin ja in Teneriffa, aber ich habe meinen Sweet Spot, meinen Energiepunkt in Andalusien. Wir schauen mal, wo wir uns da finden können, in einem schönen Airbnb, holen die Angela mit dazu, bezahlen ihr nettes Honorar, kombinieren es mit ein bisschen Kultur, Essen, auch was anschauen und schauen uns auch die Sprache im Außen an, sowohl der Natur als auch der Bauwerke etc. Oder melde dich doch gerne bei mir. Ansonsten geht es natürlich hier, auch in den nächsten Episoden, wieder darum, wie du über Sprache zum Erlebnisanstifter sein kannst. Und natürlich dabei auch deine Gesundheit und die des anderen förderst, indem du Wachstumsräume eröffnest. In diesem Sinne also vielen Dank fürs Reinhören und bis bald wieder. Herzlichst, deine Angela.